Hallo und ganz herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode Money Train. Heute mit einem besonderen Gast, dem stellvertretenden Chefredakteur des Aktionär Martin Weiß. Sie kennen ihn natürlich. Martin, ich grüße dich. Schön, dass du heute da bist. Wir haben drei interessante Themen mitgebracht, drei Aktien, wo man sich vielleicht fragt, wie geht es in Zukunft weiter? Ja, weil entweder sind die Aktien schon echt gut gelaufen, haben wir eine, Intuitive Surgical, dann haben wir eine Intel, die ist in letzter Zeit ja nicht ganz so gut gelaufen, möchte ich mal behaupten.
Könnte man sagen, ne? Das war
genau, und dann schauen wir uns noch eine United Health an, die ist eigentlich gar nicht gelaufen. Die hat jetzt nämlich in den letzten im letzten Jahr quasi 2% nur gemacht. Ja. Wir sehen es gleich auf dem Chart, eine absolute Seitwärtsphase, und da wollen wir jetzt mal schauen, wie es da jetzt in Zukunft weitergehen wird. Wir fangen mit United Health an, eigentlich ganz vernünftig bewertet, aktuell mit einem KGV von 14, aber wenn wir uns das Ganze mal anschauen, wir bewegen uns in einer Range von 450 bis maximal $500, hatten wir es gesehen, aber dann jetzt zwischenzeitlich dann ausgebrochen, aber dann gestern nach den Quartalszahlen, wir sehen es oben, dickes Minus von 6%, was hältst du aktuell
davon? Ja, also ich glaube, das gestern war dann tatsächlich ein bisschen zu viel des Schlechten in dem Fall, muss man sagen. Der Konzern hat Quartalszahlen gemeldet, 100,8 Milliarden waren es im Quartal an Erlösen. Also da redet man schon wirklich von einer enormen Leistung. Eigentlich etwa 101 Milliarden Dollar an Umsätzen in drei Monaten. Aber es hat halt eben nicht ganz gereicht. Analysten hatten mit etwas mehr gerechnet, so 101,5, 102 Milliarden und vor allem beim Ergebnis. Da war man dann doch etwas enttäuscht. Das hatte der Konzern aber letztendlich dann begründet mit der höheren Kostenquote, die gefahren wurde. Die Kostenquote zuletzt lag etwa bei 87%. Man muss wissen, in diesem Bereich, so die Gesundheitsversicherer, die versuchen dann immer eine Kostenquote von 80% zu erreichen. Da lag man also deutlich drüber. 85% war geschätzt worden, 87 sind es geworden. Das zeigt dann, wo letztendlich das Geld geblieben ist. Und das Unternehmen kämpft wie viele andere auch mit stark steigenden Kosten für Medikamente und medizinische Eingriffe, für die sie ja dann letztendlich bezahlen müssen. Und sie kommen praktisch nicht hinterher, das jetzt über die höheren Beiträge dann auszugleichen. Jetzt muss man sich anschauen, wir haben es gerade, oder du hast es gerade erwähnt, jetzt war kein Geld zu verdienen. Aber wenn wir uns den längerfristigen Chart anschauen, ja, und das ist für mich eigentlich das Ausschlaggebende, dann sehen wir, dass die Aktie jetzt sicherlich seit etwa 12, 24 Monaten in der Seitwärtsbewegung ist, aber langfristig gesehen wirklich zum Besten gehört und zum Solidesten gehört, was amerikanische Börsen und gerade der Blue-Chip-Sektor auch zu bieten hat.
United Health, wenn man das Unternehmen vorher nicht kannte, als Börsianer hat man da mit Sicherheit natürlich schon mal von gehört, aber Ende letzten Jahres kam es natürlich groß in die Presse, denn der CEO der Gesundheitssparte wurde ja dramatischerweise auf offener Straße erschossen. Da hatte der Aktienkurs ja auch zwischenzeitlich schon mal ordentlich drunter gelitten. Meinst du, das hat auch nochmal so ein bisschen jetzt damit reingespielt?
Ja, es gibt immer mal kurzfristige Faktoren, die dann sicherlich auch den Kurs belasten können. In dem Fall war es ja an dem Tag tatsächlich, hatte sich die Aktie nicht bewegt und sie ging dann erst in den Folgetagen in die Knie. Das hat auch damit zu tun, dass natürlich eine sehr negative Stimmungslage um das Unternehmen herum entstanden war. Viele sich auch darüber beschwert hatten, über die hohen Kosten. Das ist natürlich dann so dieses Blame Game, das dann relativ schnell gespielt wird. Ich glaube, das sind jetzt abgesehen von der menschlichen Tragödie, abgesehen davon ist es natürlich irgendwann so, dass wir diese Abwärtsbewegungen auch schon vorher gesehen hatten. Also wenn man jetzt ein bisschen weiter zurückschaut, beispielsweise, es dürfte Corona gewesen sein, auch da ging es mal für die Aktie etwas deutlicher nach unten. Längerfristig wird das keine Auswirkungen haben. Es gibt kein größeres Unternehmen in den USA im Bereich Gesundheitsversicherung, Absicherung. Und wenn wir uns die, was ich dann immer mache, ich schaue mir langfristig die Geschäftsentwicklung an. Und die ist absolut solide. Also von daher sind das immer Phasen, in denen man zukauft oder Positionen mal aufbaut und dann im Hinblick auf die Zukunft einfach liegen lässt.
Langfristig gut, hast du gesagt. Dann jetzt nochmal generell als Frage. Wir wissen ja alle, dass wir in den westlichen Ländern, aber auch zum Beispiel in Japan, in China aber auch, dass wir eine sehr stark überalternde Bevölkerung haben. Der Geburtenrückgang ist quasi ganz präsent. Die Gesellschaft wird immer älter. Wird das in Zukunft eine Belastung? Oder weil man natürlich auch mehr Bevölkerung hat, hat man mehr Beitragszahler? Wie kann man das verstehen oder wie kann man das einordnen?
Ich glaube natürlich schon, das sehen wir ja im eigenen Land, dass die Gesundheitskosten immer weiter steigen. Ja. Jetzt glaube ich, dass Konzerne wie United Health durchaus in der Lage sein werden, in einem gewissen Umfang die Beiträge weiter anzuheben. Zumal man ja in Amerika ohnehin einen anderen Ansatz verfolgt. Da sind es die Haushalte gewöhnt, hohe Beiträge zahlen zu müssen. Und ich schaue mir zum Beispiel sehr gerne immer auf TikTok oder anderen sozialen Medien, schaue mir ganz gerne Beiträge an, wenn Amerikaner nach Deutschland beispielsweise kommen und sagen, also mal abgesehen davon, dass sie hier viel weniger Stress, Arbeitsstress haben, haben sie auch viel niedrigere Kosten. Elternzeit, Untersuchungen etc. pp., was ja häufig durch eben durch die Sozialsysteme abgefedert wird. Ich glaube aber, dass dieses amerikanische Modell, dass das deshalb funktioniert, weil sie es wie gesagt gewöhnt sind. Ja? Ja. Also und in den kommenden Jahren, wir werden es abwarten müssen, aber bisher, die Kosten sind ja auch schon in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten gestiegen. Es ist keine ganz neue Erkenntnis und es hat immer funktioniert und ich glaube nicht, dass man da jetzt direkt schwarz malen muss. Und die Aktie, du hast es gerade gesagt, sie ist ja relativ gesehen günstig bewertet. Also ich hatte tatsächlich einen KGV von 17 gesehen und auch mit einem 17er KGV muss man ganz ehrlich sagen, United Health gab es selten günstiger.
Ja, das hört sich erstmal ganz gut an. Einmal nochmal zum Thema, was du sagtest, wenn Amerikaner nach Deutschland oder nach Europa kommen, die sprechen dann ja in den sozialen Netzwerken gerne von Free Healthcare. Ja, ich glaube, das haben sie so ein bisschen missverstanden. Aber der große Krankenkassenbeitrag und ein Pflegeversicherungsbeitrag am Lohnzettel,
was natürlich richtig ist, in Amerika, wenn du nicht krankenversichert bist, kann wirklich jegliche Krankheit, jeglicher Notfall, kann wirklich existenzbedrohend sein, wenn die Versicherer nicht zahlen, weil irgendwelche Vorgaben nicht erfüllt wurden, Voraussetzungen nicht erfüllt wurden, dann geht das ganz schnell an die Existenz. Das hast du natürlich in Deutschland nicht und das ist genau richtig. Das, was auch dann eben in diesen ganzen Beiträgen durchklingt, diese Sicherheit, die man hat, wenn man den Notruf wählt, dass jemand kommt und man nicht erst zur Kasse gebeten wird. Das kommt dann später.
Vollkommen richtig. Gut, dass wir in Deutschland leben. Ja. Wir gehen weiter zu einem Top-Kandidaten, Intuitive Surgical.
Ja.
Es sagt ja eigentlich schon, dass der Name so ein bisschen, was das Unternehmen macht. Vielleicht könntest du uns das in zwei, drei Sätzen mal kurz zusammenfassen.
Also im Wesentlichen bietet Intuitive Surgical ein System an, ein roboterbasiertes System, das Chirurgen bei Operationen zur Hand geht. Also es war früher ein reines Hilfswerkzeug und mittlerweile durch künstliche Intelligenz geht es in diese Richtung, dass diese Systeme auch immer mehr Aufgaben selbstständig übernehmen können. Und tatsächlich, ich bin absolut der Meinung, das wird nicht mehr allzu lange dauern, vielleicht 1, 2, 3 Jahre. Und dann werden diese Roboter auch völlig selbstständig Operationen durchführen, kleinere und nachher auch natürlich kompliziertere, weil sich eben künstliche Intelligenz so extrem schnell nach vorne entwickelt. Das haben wir in den vergangenen 24 Monaten gesehen, seit Nvidia oder mit Nvidia. Und das gilt dann natürlich auch für solche Systeme, die roboterbasiert sind.
Ja, dass das Ganze gut ankommt, das sehen wir auf dem Chart. Ja. Im letzten Jahr jetzt 75% gesteigert, die 550 Dollar-Marke hat so ein bisschen gebraucht. Wir sehen es hier im November, Dezember, da hatten wir hier 2, 3 Mal rumgemacht. Ja, und jetzt nochmal mit dem richtigen Peak.
Das waren die Zahlen. Ja, genau. Also Sie haben ja jetzt vorab Zahlen gemeldet, die sind so gut gewesen. Also man hatte ohnehin damit gerechnet. Aktionärsleser konnten auch damit rechnen, dass die Zahlen gut ausfallen würden, weil wir sie in den vergangenen Monaten, eigentlich in den vergangenen Jahren immer wieder an dieses Unternehmen rangeführt haben und gesagt haben, wie gut die eigentlich aufgestellt sind. Und das ist, was die Vorabzahlen betrifft, nochmal deutlich besser geworden, als man erwartet hatte. Vor allen Dingen auch, was den Ausblick für 2025 betrifft. Sie haben eine neue Plattform, das nennt sich, also das ganze OP-System, dieses Universum, um das sich momentan alles dreht, ist der Da Vinci, Operationsroboter. Ich glaube immer noch, dass viele Leute nicht ganz verstanden haben, dass die Hardware, also der Roboter an sich, nur ein Teil der Gleichung ist. Das ist natürlich interessant, weil je mehr Roboter verkauft werden, die sind sündhaft teuer, kostet so ein Gerät dann gerne mal 1,5-2 Millionen Dollar.
Wenn man das aber jetzt mal auf einen Chefchirurgen oder auf einen Chirurgen rechnet, der, weiß ich nicht, 150.000 Euro vielleicht im Jahr verdient oder sagen wir 120.000 Euro, dann rechnet sich sowas ja dann doch schon relativ schnell, oder? Aber dann auch erst, wenn ich das noch sagen darf, wenn sie natürlich dann komplett selbstständig arbeiten können, ne?
Naja, man darf ja eins nicht vergessen, es sind ja roboterbasierte Systeme. Die werden nicht müde. Das heißt, ob der jetzt einen Eingriff am Tag macht oder 10, das hängt letztendlich nur davon ab, wie schnell er mit neuem Besteck ausgerüstet werden kann, wie gut er gewartet ist. Er wird nie sagen, ich bin müde, ich habe Urlaub, ich habe heute genug. Das wird natürlich nicht passieren. Also kannst du das relativ schnell gewinnbringend auch anbringen. Der zweite Punkt, ganz wichtig, es fehlt an Fachpersonal in den Krankenhäusern. Und das ist natürlich pure Entlastung. Aber ich hatte ja gerade gesagt, ich glaube, dass viele Leute noch nicht verstanden haben, es geht nur an einem Punkt um die Hardware. Das Interessante ist, dass bei jedem Eingriff Besteck verwendet wird und medizinisches Gerät verwendet wird, das nur einmal verwendet werden darf. Du möchtest ja auch nicht gerne mit einem Skalpell geöffnet werden, das vielleicht schon durch 10 andere Körper geglitten ist.
Tatsächlich.
Ja, ja, ich auch nicht. So, also du brauchst neue Skalpelle, Tupfer, was auch immer, Zangen, wie auch immer die Geräte ausgestattet sind. Und die Hälfte, mehr als die Hälfte der Umsätze, die Intuitive Surgical mittlerweile einfährt, ist eben das Besteck. Okay. Sind die medizinischen Geräte. Etwa so um die 30% liegen dann bei den Systemen selbst. Mhm. Und der Rest ist Service, also Beratung, Integration, Maintenance, halt das, was halt eine Schraube mal gewechselt, ein bisschen Öl nachgefüllt und so weiter und so fort. Sehr, sehr interessant, mit einem sehr positiven Ausblick für das laufende Jahr.
Das finde ich aber auch einen sehr, sehr wichtigen Punkt, den du jetzt genannt hast, dass ein großer Teil der Umsätze eben durch Material gemacht wird, was immer wieder neu gebraucht wird. Weil sonst hätte man gesagt, okay, ein Krankenhaus kauft sich ein oder zwei Roboter, dann investieren sie 2, 3, 4, 5 Millionen Euro und dann stehen die Dinger da.
Ja.
Und wenn sie vernünftig gewartet werden, stehen sie nicht, weiß ich nicht, 10, 15 Jahre, bis irgendwann was getauscht werden muss. Ja, und dann hatte sich's damit, ja. Aber wie gesagt, wir haben ja dann immer wiederkehrende Umsätze für so ein Unternehmen und umso mehr Roboter natürlich rausgehen, umso größer werden diese wiederkehrenden Einnahmen natürlich.
Und man muss natürlich auch sehen, wir reden ja hier nicht über tausende Systeme, die da pro Quartal installiert werden. Das waren jetzt, glaube ich, im vergangenen Quartal insgesamt 480. Davon waren, ich hatte es mir aufgeschrieben, 170 der neuesten Generation. Was passiert mit den älteren Geräten? Das ist auch ganz interessant, wenn es Rückläufer gibt, ja, weil beispielsweise abgegradet wird in verschiedenen Häusern. Oder einfach Kliniken zugemacht werden. Auch das passiert ja. Dann werden die wieder aufbereitet. Ja? Refurbished nennt man das Ganze. Kennt man ja schon mittlerweile aus vielen anderen Bereichen. Und dann kann man natürlich mit diesen wieder aufbereiteten Maschinen und Geräten, kann man Märkte bedienen, die vielleicht jetzt nicht in der ersten Welle mit dabei sind, weil sie sich es nicht leisten können. Also man kann Märkte mit weniger Kaufkraft auch bedienen. Man kann dann sagen, ey, pass auf, wir haben hier Systeme, die sind günstiger zu haben, aber es ist für euch ein Einstieg. Und der ganz große Wettbewerbsvorteil von Intuitive Surgical liegt natürlich in dem, im einen Punkt ist es die Technologie. Und das andere ist, dass Ärzte, die erst einmal mit dem System sich vertraut gemacht haben, natürlich keine große Motivation verspüren, wenn es funktioniert, jetzt auf ein Konkurrenzmodell zu wechseln.
Klar.
Ja, niemand will gerne dran rumdoktern und das ist aufwendig. Du musst dich mit der ganzen Technologie natürlich vertraut machen und das ist zeitaufwendig und dann sagt man, okay, das funktioniert, weshalb soll ich jetzt was Neues reinnehmen?
Vollkommen richtig. Wir kommen zum Schluss noch einmal zur Bewertung. Wir haben ja gesehen, wir hatten einen extremen Anstieg, jetzt 75%.
Teuer.
KGV
teuer.
75.
Teuer. Teuer.
Ja.
Also, du hast es gerade gesagt, ja, es ist ein bisschen niedriger, je nachdem, welchen Bewertungsmaßstab man momentan nimmt. Es ist so, ich würde schon sagen, dass dieser Kaufzyklus, Erneuerungszyklus durch DaVinci 5, durch die Plattform, verbunden natürlich auch mit KI-Fantasie, durchaus einiges rechtfertigt. Das Zweite ist, das Unternehmen hat einen sehr positiven Ausblick für das laufende Jahr gegeben, bei den Eingriffen etwa so 13-16% plus, rechtfertigt eben ebenfalls einen dieser Aufschläge zusammen mit einer Marktmacht, anders kann man es ja nicht sagen. Mhm. In vielen Märkten ist man ja tatsächlich annähernd 80, 90, teilweise 100% Marktanteil. Ich glaube, wenn man das Ganze als Gesamtpaket betrachtet, dann ist das gerechtfertigt. Würde ich jetzt hinterher springen? Naja, wenn wir uns den Chart anschauen, wir sehen jedes Mal mit diesen Spikes, gab es dann irgendwann mal Konsolidierungsbewegungen auch. Und ich könnte mir vorstellen, dass, wenn ich Interesse an dem Thema habe, an der Aktie habe, dass ich jetzt erstmal dann abwarten würde, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Und ich glaube, da hat man noch ein bisschen Zeit, gut reinzukommen.
Finde ich eine gute Einschätzung. Und ich sage mal, wir verfolgen die Story ja auch. Sie ist ja nicht vorbei.
Nö.
Ja. Berichten regelmäßig im Aktionär darüber. Dazu muss man den Aktionär natürlich kaufen.
Ja.
Klar, da gibt es dann die neuesten, besten Informationen dazu.
Wie immer.
Und wir gehen weiter mit einem Kandidaten, der relativ konträr zu dem läuft, was wir jetzt gerade gesehen haben, würde ich behaupten, und zwar Intel. Ja, wobei 2024 ist es ja gar nicht mal... Wir können einmal weitergehen.
Es ist genauso schlimm, wie du jetzt gerade eigentlich ankündigen wolltest.
Genau, 54%
ja.
Minus 2024. Ja gut, KGV 22 aktuell ja relativ günstig, aber ist das auch ein guter Kauf? Das ist die Frage. Wir sehen hier zweimal die dicken Abverkäufe, die wir 2024 gesehen haben. Was machen wir jetzt mit der Aktie?
Ich bleibe dabei. Also natürlich ist es für mich auch die Enttäuschung des vergangenen Jahres. Ich muss auch dazu sagen, ich habe die Aktie selber. Intel hat so ein paar Problemfelder, ein paar größere Problemfelder. Das eine ist das Foundry-Geschäft, also indem sie die eigene Fertigung aufbauen. Da waren die Umsätze zuletzt unter dem, was man erwartet hatte. Es gibt Probleme, sie mussten auch, sie haben ja auch Projekte, verschiedene Projekte jetzt erstmal verschoben, beziehungsweise da längere Ansätze, bis dann die Fertigstellung und die Eigenfertigung anlaufen kann. Sie hinken der Konkurrenz hinterher, gerade was das Thema KI betrifft. Auch das ist überhaupt gar keine Frage. Man darf aber nicht vergessen, jetzt ist Gelsinger gegangen. Ich fand, das war für mich persönlich, ist das nicht die richtige Entscheidung gewesen, weil ich glaube, dass Pat Gelsinger, der Vorstandschef des Unternehmens, keinen so schlechten Job gemacht hat. Aber man brauchte letztendlich irgendwie für die Investoren, für die Wall Street, es brauchte einen Neuanfang, und deshalb ist er ja am Ende gegangen, und da wird der Druck hoch genug gewesen sein. Vielleicht will er sich das einfach auch nicht antun, weiß ich nicht. Die Idee war ja, dass vielleicht jetzt da Personal hinterherkommt, wo dann die Börse auch sagt, jawohl, da können wir einen Neuanfang starten, sieht jetzt momentan gerade nicht danach aus. Du hast gerade die Bewertung angesprochen. Ich glaube, im laufenden Jahr muss man da nicht mit allzu viel Gewinn rechnen. Das macht keinen großen Sinn. Man ist aber stark weiterhin bei den x86er bei der Plattform, und man ist ja noch weiterhin stark im Bereich Laptops beispielsweise, Desktop-PCs, das darf man nicht vergessen. Also wir reden hier nicht über ein Unternehmen, das jetzt, bei dem es aussieht, als wenn der Schalter umgelegt werden müsste, sondern eines, das Problem hat natürlich Datencenter, ganz klar, überhaupt gar keine Frage, KI-Technologie, keine Frage, aber sie haben eben auch noch Stärken, und diese Stärken zu stärken, um diese Schwächen in den anderen Bereichen dann eben in den kommenden Quartalen angehen zu können und lösen zu können, die Probleme, die da zweifellos bestehen. Ich glaube, das ist der wichtige Punkt. Das wird keine schnelle Lösung geben. Mhm. Ja, jemand, der jetzt da hofft, dass das dann irgendwie wie ein V am Ende hier wieder hochzieht, ich glaube, die Leute werden enttäuscht dann. Aber ich glaube, dass die langfristig sehen, dass momentan Intel mit einer Bewertung von 60 Milliarden? Nein, ist gar nicht wahr. Ich hatte es mir vorhin aufgeschrieben. 85 Milliarden sind es. 85 Milliarden Dollar. Ja, nur ein Bruchteil dessen Wert ist, was beispielsweise Nvidia und ganz viele andere Unternehmen auf die Waage bringt. Ich glaube, das ist eine Chance, wenn man so einen gewissen Langmut besitzt, ja, wenn man so ein bisschen die Vision hat und die Idee hat, dass am Ende der Turnaround klappen könnte.
Du hast gerade nochmal KI angesprochen oder Data Center auch, dass man da so ein bisschen hinterhängt. Ist es, weil man keine Investitionen getroffen hat? Funktioniert die Technologie nicht? Was macht man jetzt? Hat man jetzt da Geld rein investiert?
Ja, natürlich hat man investiert. Also Intel, ich glaube, dass das große Problem bei Intel die Umstellung war auf die 10-Nanometer-Strukturen. Da ist es zu Schwierigkeiten und zu Verzögerungen auch letztendlich gekommen. Und genau diese Verzögerungen, die setzen sich dann immer fort. Also es dauert dann halt immer alles wieder länger. Und die KI-Chips, die vorgestellt wurden, ich glaube, ich weiß nicht, ob sie konkurrenzfähig sind. Ja? Gelsinger hat ja gesagt, ja, das, was wir auf den Markt bringen, das ist konkurrenzfähig, sowohl was die Leistungsfähigkeit betrifft, als auch was die Stromeffizienz betrifft. Das ist ja ganz wichtiger Punkt. Aber sie sind eben noch dem Beweis schuldig geblieben. Und die letzten Quartalszahlen, die verfügbar waren, die haben ja gezeigt, dass Intel eben Probleme hat. Ja? Also ein Großteil der Geschäftssparten schrumpft, während dem ja bei anderen Unternehmen eben diese Bereiche stark wachsen. Es wird ein herausforderndes Jahr werden, aber wenn es am Ende klappt.
Werden wir irgendwo.
Ich wünsche es Ihnen so sehr. Ich bin groß geworden mit Intel. Mhm. Ja? Und es war immer für mich wichtig, in meinen Rechnern Intel-Chips zu haben. Dass sie dann irgendwann den Anschluss verpassen, damit war nicht unbedingt zu rechnen. Aber sie haben massiv Geld investiert, gerade auch in die eigene Fertigung. Und sollten sie hier trotzdem das Ruder rumreißen können, bin ich absolut davon überzeugt, dass wir da auch einen Turnaround sehen werden.
Werden wir denn noch das große Intel-Werk in Deutschland sehen, das auf Eis gelegt ist?
Ja, ich glaube schon, dass wir es am Ende. Ja. Ich glaube, dass wir es am Ende sehen werden. Es ist natürlich auch so ein Politikum geworden. Also es geht ja, Donald Trump zieht ins Weiße Haus ein. Der Mann steht ja für Jobs, Jobs, Jobs. Also jeder, der ihm irgendwie verspricht, dass er ein paar tausend Arbeitsstellen schafft, ja, und dass er die Abhängigkeit von Zulieferern aus Asien senken kann, der ist natürlich bei ihm jetzt mittlerweile hoch angesehen. Und ich glaube, kaum ein Unternehmen hat derartig viel dafür getan, genau dieses Szenario auch umzusetzen, diese Wünsche umzusetzen, wie Intel, die ja in den vergangenen Jahren Dutzende Milliarden Dollar in die Hand genommen haben, um eine eigene Fertigung in den USA hochzuziehen und im Westen hochzuziehen, Deutschland dann auch. Ja, ich glaube, das Berg wird noch kommen.
Interessant, jetzt zum Schluss, was machen wir mit der Aktie?
Für mich, ja, wie gesagt, Ich bin da nicht objektiv, ja. weil ich sie selber habe. Ich glaube, das Risiko nach unten ist einfach begrenzt. Mhm. Ja, es gab einfach wenig positive Nachrichten, die in irgendeiner Art und Weise jetzt mal dem Kurs irgendwie gut getan hätten. Aber ich glaube auch, dass wirklich ein kleiner Funke genügt. Ein Hoffnungsschimmer, vielleicht mit den nächsten Zahlen, ja, der dann zeigt, es geht in die richtige Richtung und dann kann ich mir vorstellen, dass die Aktie auch aus dem Stand mal 30%, 40%, 50% machen kann, einfach weil sie so stark verloren hat in den vergangenen Jahren.
Ja gut, den Boden hatte man ja um die $20 rumgebildet, die nächsten Zahlen kommen am?
Naja, jetzt innerhalb der nächsten 3 Wochen.
Innerhalb der nächsten 3 Wochen. Ja. Wir berichten natürlich drüber und damit soll es das für heute auch gewesen sein. Martin, vielen, vielen Dank. Eine etwas kürzere Ausgabe des Money Train heute. Wir hoffen natürlich trotzdem, dass es Ihnen gefallen hat. Der neue Aktionär ist selbstverständlich auch draußen, deraktionär.de. Da können Sie das Ganze erwerben und wir sehen uns am Montag wieder, denn Martin Weiß wird Montagmorgen die Märkte am Morgen übernehmen.
Ja, und, genau. wenn ich den Wecker höre. Nein, ich werde natürlich den Wecker hören, werde ihn früh stellen und dann
wunderbar.
Wird das klappen.
Alles klar, wir bedanken uns, machen Sie es gut. Vielen Dank fürs Zusehen, fürs
Zuhören. Schönes Wochenende, tschüss.
Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren oder der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen.